Guten Tag, ich begrüße Sie an Bord von Elke. Die Notausgänge befinden sich vorne, seitlich und hinten. Im Falle des Druckabfalls kommt automatisch aus den dafür vorgesehenen Düsen die Sauerstoffmaske. Schwimmwesten befinden sich im Schrank und können bei mir käuflich erworben werden. Sie kosten 800.000 Mark.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Doch, sobald ich im Cockpit verschwunden sein werde, können wir starten.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Na dann, starten wir. Mit Filmriss, dem Kinomagazin eures Vertrauens.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino für alle, die uns jetzt gerade live hören. Oder am Montag bei Radio Korax. Die anderthalbstündige komprimierte Fassung mit den Kinostarts der Woche immer natürlich bei filmriss-leipzig.de. Aber nur live ist echt. Deswegen freue ich mich sehr, hier den Hiro zu begrüßen. Hi.
Hallo, wieder mal zurück.
The Return of the Mac. Hallo, Marcel. Hi.
Marc,
Marcel.
Hallo.
Deswegen Mac, also egal. Scheiße. The Return of the Mac, wollte ich sagen. Genau. Und dann begrüßen wir Heiner in der Runde. Hi.
Hi.
Filmstart der Woche.
Zu Inside Out. Teil 2, alles steht Kopf. Teil 2 in dieser Woche, unser Filmstart der Woche. Und warum? Aus Gründen, ne?
Jawohl.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich liebe den ersten Teil. Das war 2015, ist für mich definitiv einer der besten Pixars in der Geschichte des Unternehmens, oder?
Ja, das stimmt. Also der war unendlich charmant und die Idee war ja wirklich hinreißend. Ich hatte dann noch erst gedacht, schade, dass das irgendwie nur 5 Gefühle sind, die da die Protagonisten sind. Haha, da wird ja gleich ein Bogen anscheinend zum neuen Film gespannt. Aber dann war das natürlich in der Umsetzung auch klasse und ja, deutsche Synchronisation mit Olaf Schubert, das da ist mir auch noch im Hängen geblieben, sehr positiv. Ja.
Stimmt, die war tatsächlich mal ganz gut. Aber es ist ja vor allen Dingen, und da sind wir dann direkt schon bei der Einschränkung mehr oder weniger, jetzt also 9 Jahre später die Fortsetzung, dass man muss halt auch sagen, wenn man sich das mal anschaut, was Pete Docter halt so gemacht hat, ne, dann hat man ja hier schon auch irgendwo in diesem Pixar-Kosmos einen Regisseur, der so eine gewisse Handschrift hat oder der auch immer wieder, ja, auch wirklich überrascht, ne? Er hat ja damals die Monster AG gemacht, er hat Oben gemacht und Alles steht Kopf, er hat Soul zuletzt gemacht und das sind alles so, für alle 4 Filme quasi zähle ich so zu meinen Lieblingsfilmen, was die Pixar-Reihe anbetrifft und er ist ja jetzt leider nicht mehr dabei, das schon mal als eine kleine Einschränkung quasi zum Anfang, aber wir haben zumindest hier wieder die Drehbuchschreiberin des ersten Teils, die hier mit federführend ist, Meg Lefauv, die jetzt zwischendurch halt auch die einen oder anderen Blockbuster geschrieben hat, zu The Marvels beispielsweise, oder Captain Marvel das Drehbuch geschrieben hatte, aber auch zu Der Drache meines Vaters aus dem Cartoon Saloon aus Irland, die ja Woodwalkers gemacht haben, da hat sie auch gerade das Drehbuch geschrieben und jetzt eben bei Alles steht Kopf 2 auch wieder das Drehbuch und die Regie hat diesmal Kelsey Mann übernommen und kennt man noch nicht großartig, hat bisher vor allen Dingen Kurzfilme gemacht und jetzt, so ist es aber auch eigentlich üblich und das ist ja auch das Coole an Pixar, dass die sich dann halt immer wieder ausprobieren können, Flo, dass wir dann halt wirklich auch hier immer Nachwuchsregisseure haben quasi, die mit Kurzfilmen debütieren bei Disney Plus und dann halt irgendwie nachher oder im Vorprogramm der Filme.
Ja, ich glaube, das ist ja hat ja bei fast allen so angefangen. Und das ist ja auch immer sehr schön, dass da kreative Leute sich ausleben dürfen.
Ja. Also ich würde sagen, dass das eher jetzt mit der neuen Generation so kommt, dass sie zwangsläufig so ein bisschen auf die Nachwuchstalente setzen müssen.
Das gab es in der Vergangenheit aber schon.
Ja, aber ja. Die Compadres von Lasseter, die haben ja die ersten 7 Filme oder so eigentlich alle mit ihm zusammen gemacht und als dann der große Knall kam, war Not für neue Talente und da gibt es auch viele Kritiker, die sagen, dass es sich ein bisschen gezogen hat mit dieser Umstellung auf die neue Generation. Und da dann mit den ja, Top-Hits ist ein bisschen ja, niedergegangen ist.
Ja, das stimmt allerdings, das kann man ja wirklich so sagen, so ein bisschen ist es verwässert worden, ne? Dass das Oeuvre von Pixar, während du bei Pixar früher eigentlich immer blind reingehen konntest und wusstest, dass du auf jeden Fall was Besonderes bekommst so und sich das halt immer auch von vergleichbaren Studios wie halt eben bei DreamWorks oder Illumination halt dann eben abgehoben hat, qualitativ. Es ist in letzter Zeit so ein bisschen durchwachsen geworden. Ich glaube, Onward war vor allen Dingen so einer der Dinge, die ja nicht so richtig funktioniert haben, obwohl es halt eine eigene neue Idee waren. Und Pixar hat lange Zeit gesagt, wir machen niemals Fortsetzungen. Ja. Ja, und irgendwann ging auch das halt eben los.
Außer Toy Story. Ich wollte gerade sagen, Toy Story haben sie ja relativ früh angefangen.
Ja, aber das ist die Ausnahme, weil es ja auch quasi das Symbol des Studios war. Dann.
Ich glaube, bei Toy Story hat sich auch nie irgendjemand beschwert darüber, weil die auch immer sehr, sehr gut waren.
Sehr gut, das stimmt.
Ja. Bei Onward ist ja, wenn du sagst, der ist nicht so gelungen oder nicht aufgegangen, aber zum Beispiel Elemental hat ja an sich ganz gut funktioniert, nur ist da vielleicht eher so ein bisschen das Gefühl auch schon da gewesen, dass es sich ein bisschen überlebt hat schon teilweise diese Vorgehensweise.
Ich glaube tatsächlich, der Grund, warum Onward war halt irgendwie in einem sehr komischen Spot, als er in der Pandemie rauskam. Und ich glaube, dadurch, dass auch allgemein Disney halt Pixar sehr früh in der Pandemie auf Disney Plus, genauso wie die eigenen Animationsfilme auf Disney Plus verbannt hat, hat nicht unbedingt geholfen dem Ganzen. Bei Elemental war ja auch der Fall, den haben auch alle am Startwochenende verschrien als riesiger Flop von Pixar, in Deutschland als auch international. Und dann konnte der sich über den Sommer, weil er halt einfach als Kinderfilm im Sommer funktioniert hat, in Deutschland zum Beispiel als einer der wenigen FSK-0-Filme, dann halt extrem über lange Zeit, über 8-12 Wochen eben seine Besucherzahlen machen, sein Geld machen. Und ich glaube, selbst wenn Alles steht Kopf 2 jetzt nicht so gut wäre, wie er vielleicht ist, würde allein das funktionieren einfach, weil er eine Woche zum Beispiel in Deutschland jetzt bei uns in Sachsen vor den Sommerferien rauskommt. Sowas hilft immer enorm. Es ist FSK-0-Film, das hilft auch immer. Und ich sag mal so, viele Menschen, die Kinder haben im Alter irgendwie 3 bis 8 oder sowas, haben als Kind auch immer Pixar-Filme geguckt. Die rennen mit ihren Kindern auch in jeden Pixar-Film rein. Und allein daher wird es sich schon immer lohnen fürs Studio.
Aber ich würde sagen, dass die Idee von Pixar als absolutes Premium-Produkt so ein bisschen verwässert wurde und jetzt, ob es nun ein Frozen oder ein Pixar-Film ist oder also die Disney Animation, die sind ja relativ nah aneinander gekommen in den letzten Jahren und da kann man, also finde ich, kriege ich jetzt gar nicht mehr so den Unterschied raus, also auch stimmt, aus dem Marketing und so weiter.
Das war früher noch mehr, die Trendschärfe war doch noch stärker auf jeden Fall.
Nee, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht liegt es gar nicht unbedingt daran, dass Pixar-Filme zwingend schlechter geworden sind, sondern dass der Rest vielleicht einfach aufgeholt hat, gerade was Technik und sowas angeht.
Naja, also
die näher rangekommen sind. Ja, also ja, ich versuche es positiv zu denken.
Wir müssen mal wieder so ein kleines Stückchen zurückspulen, weil ich nämlich die Ecke, in die du abgebogen bist, dass Onward nicht erfolgreich war, darum geht es mir nicht, das ist natürlich auch ein Fakt, aber ich fand ihn nicht gut. Also ich fand ihn durchwachsen. Ich habe den auf der Berlinale gesehen, da lief er tatsächlich dann irgendwie als große Premiere. aber es ist ein relativ durchwachsener Film und es war so ein bisschen auch ein Stück weit der erste eigentlich. Also Arlo und Spots fand ich schon noch wirklich sehr gut, war aber auch noch so vielleicht so ein bisschen noch unter den Erwartungen. Coco war toll, Die Unglaublichen 2 war toll, Toy Story 4 war toll, ne? Soul und Luca sind wirklich klasse, muss man sagen. Rot war dann ja auch wieder so ein bisschen Richtung Disney Plus, aber auch toller Film auf jeden Fall. Lightyear ist dann wieder so ein Ding gewesen. Und bei Elemental, wie gesagt, da habe ich halt wirklich so das Problem gehabt. Der Film ist wahnsinnig erfolgreich gewesen, hat sich dann gemacht und so weiter und irgendwie dann offensichtlich, gerade weil er in diesem Zeitraum gestartet ist, eine Zielgruppe angesprochen. Aber wir haben ja eigentlich alle unisono damals gesagt, dass wir den nicht so gut fanden oder zumindest nicht so gut, wie er hätte sein können.
Vielleicht. Naja, ich würde sagen, das ist halt ein gelungener Film, aber es fehlt irgendwie so ein Feuer. So, das ist, man merkt, das hat man schon alles. Ja. Man hat das schon mal gesehen, aber Rot ist natürlich ein gutes Gegenbeispiel, dass sie es immer noch drauf haben, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also auch Soul ist ja erst eher so ein Herzensprojekt halt auf jeden Fall auch gewesen. Ne? Also ich meine, Pete Docter hat dann ja Soul gemacht und war wahrscheinlich auch, seine Seele ist wahrscheinlich gebrochen an dem Punkt, wo es dann hieß, dass das Ding halt eben nur bei Disney Plus laufen wird.
Ja, ich glaube, seine Seele ist letztens nochmal gebrochen, als es hieß, Pixar wird erstmal nur Richtung Fortsetzung gehen und Richtung kommerzielle Filme. Also Filme, die mehr eine breite Masse ansprechen und weniger, ihr dürft weniger Herzensprojekte machen. Das Ding ist mal ja, ein aktuelles News-Thema auch noch reinzugehen.
Ja, das Ding ist natürlich dann auch, selbst wenn man, also wenn man mal wirklich was Neues ausprobiert, dann kann das ja auch funktionieren, ne, so hervorragend. Und nur dann kann es ja vielleicht auch funktionieren, wenn man halt irgendwie ein Monster-AG launcht, würde man wahrscheinlich heute auch nicht mehr unbedingt durchkriegen, ne? Aber damals ist der Film dann ja auch zu Recht wahnsinnig erfolgreich geworden. Ja, also der Kreis schließt sich hier eben wieder zu einer Fortsetzung, wie du schon gesagt hast, eben zu der Fortsetzung von Alles steht Kopf. Und da war ich ja dann so ein bisschen, weiß ich nicht, zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, yay, super, endlich eine Fortsetzung oder endlich halt irgendwie dieser neue, was Neues halt irgendwie aus dem wirklich sehr, sehr vielversprechenden Material, was der erste Teil da vorgelegt hat. Und auf der anderen Seite hatte ich halt echt Schiss, dass sie es in den Sand setzen. Zumal als dann halt eben noch bekannt wurde, dass Pete Docter halt eben nicht auf dem Regiestuhl sitzen würde, dem ich schon irgendwo so ein Stück weit die Handschrift auch des ersten Teils zuschreiben würde. Aber ja, dann kam alles anders, Gott sei Dank, oder kann man
dann
schon sagen.
Dann bist du gestern mit deinem Sohn ins Kino gegangen und hattest einen tollen Vater-Sohn-Kinofilm.
Ey, ich war gleichermaßen glücklich und total berührt halt. Der Film schafft es halt wirklich, dich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Kino zu schicken. Und ja, setzt halt konsequent da an, wo der erste angefangen hat, der es einfach geschafft hat mit unglaublich viel Fantasie, diese wissenschaftlichen Dinge halt aufzubereiten. Ne? Das finde ich halt einfach so klasse, wie viel Ideen und Fantasie die da reinbringen, um halt eben diese wissenschaftlichen Vorgänge die da passieren im Hirn, zu veranschaulichen. Das fand ich halt immer schön, am ersten Teil schon. Und das setzt der zweite Konsequenz fort.
Ihr habt ihn gesehen?
Ja.
Und,
also ich habe ihn mit meiner Frau geguckt, Lars mit seinem Kind.
Ich bin sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Ja,
also wir erinnern uns halt eben noch beispielsweise an diese Kugeln, ne, wo die Erinnerungen gespeichert werden, diese einzelnen. Das war halt wirklich schon eine klasse Idee, die dann halt eben per Aufzug ins Unterbewusstsein oder halt eben ne, ins Langzeitgedächtnis hineingeschossen werden. Die Konsole, in der halt die verschiedenen Emotionen halt dann immer schalten und walten und sich einschalten halt wirklich jeweils zur passenden Situation. Und ja, Joy, Freude, die das Ganze halt ein Stück weit managt.
Als Chef-Emotion mehr oder weniger, ja. Die jetzt in den ersten paar Minuten erstmal verdrängt wird, wenn auf einmal eine Abrisskugel in die Zentrale reinkommt, weil ein großer roter Knopf geleuchtet hat, an dem ganz fett Pubertät dran stand, weil die Riley, die Hauptfigur, ja jetzt 13 ist und in die Pubertät kommt. Und dann wird erstmal alles eingerissen und dann kommen neue MitbewohnerInnen. Wir haben Zweifel, also Anxiety im Englischen. Dann, im Deutschen heißt es peinlich, was haben wir noch, hier, Neid und,
Langeweile war nicht auch noch dabei?
Ja, sie heißt nicht Langeweile, sie nennen es Ennui, was sie so übersetzen mit Null Bock, also es ist schon irgendwie dieses edgy Teenie-Ding, das ist mir alles zu langweilig, zu doof.
Oh. Ja. Genau.
Es ist die halt, bringt auch Sarkasmus rein und sowas und das ist auch alles großartig.
Es ist super auch, dass sie Französisch, also Ennui heißt ja Langeweile auf Französisch quasi und dass sie dann einen französischen Akzent hat, ist halt wirklich ziemlich cool.
Ja, und dann, ich habe den ersten jetzt nicht mehr so gut im Kopf gehabt, aber ich war auch, ich war irgendwie auch positiv davon überrascht, dass man diesmal mehr Riley bekommt, also du bekommst mehr echte Welt und weniger, also es hält sich mehr die Waage, beziehungsweise halt zwischen dem Außenwelt-Ding und Rileys Kopf, weil ich glaube, der erste Film hat ja wirklich fast nur, da hast du sehr wenig Szenen gehabt, die außerhalb von ihr waren, du warst ständig im Kopf von Riley drin und du kriegst hier viel mehr auch von außen mit und was das dann auch mit ihr macht und das war alles sehr süß. Es war halt, ne, man könnte jetzt auch böse sagen, es ist halt doch viel mehr more of the same, nur halt mit neuen Emotionen, wobei ich halt auch finde, dass das auch nicht zwingend was Schlechtes sein muss, gerade in dem Fall.
Ja, weil sie es halt wirklich weiterspinnen, ne? Also es ist zwar schon more of the same Stück weit, aber halt eben weitergedacht und weiter gesponnen und das macht halt wirklich Spaß und Sinn und hat wirklich ganz viele tolle Aha-Momente, finde ich. Also das Zweifel hier halt so, das Zepter übernimmt von Freude und meint halt Riley umgestalten zu müssen, ihr eine neue Identität zu geben, ein neues Ich zu geben. Man kann alle diese Figuren, und das hat auch Ian noch gesagt, mit dem ich da gestern drin war, mein Kleiner, man hat am Anfang, sind die halt negativ oder störend, ne? Sind halt so gerade, Zweifel übernimmt den Laden halt so und ist halt so forsch, aber du lernst, merkst halt mit der Zeit halt auf jeden Fall, dass sie ja trotzdem wichtig sind und dass sie halt trotzdem halt, ne, ja, sympathisch werden irgendwo
einem. Wie gesagt, es ist halt dann, ich glaube, im ersten ging es ja viel um Kummer, wie halt eben im ersten gelernt wurde, mit Kummer umzugehen und dass das halt auch, dass man auch aus den negativen Sachen was, also ich habe eher kurz gemacht, was Positives rauszuziehen oder sowas und hier halt auch eben dieses damit umgehen lernen, das ist schon da, darf es halt nicht, ne, gibt ja irgendwann diese Szene, wo alles, wo es im wahrsten Sinne des Wortes eine Spirale gibt, wo es sich zu sehr auf eins versteift, was dann halt einfach dazu führt, dass dass Riley sehr gelähmt ist, darf sich halt nicht zu sehr in eins reinsteigern. Mhm. So.
Also na, am Anfang, klar, war das halt alles relativ in Bahnen, würde ich mal so sagen. Und so, wie ich das dann auch erwartet hatte. Und da war ich fast noch so ein bisschen underwhelmed. Ja, du hast dann halt eben die Gruppe, die sich dann wieder zurückkämpfen muss. Ne, der alten Emotionen, die unterdrückten Emotionen. war mir fast schon ein bisschen zu ja, mehr so nach Schema F. Aber da nimmt der Film halt Fahrt auf, und zwar im Tresor. Und Alter!
Ich hab mich so weggeschmissen.
Es ist so unglaublich, was sie da irgendwie an einem Ideenfeuerwerk abfeuern.
Ich will auch noch erwähnen, so die Emotion, die, glaube ich, in keinem Trailer drin war, ich nehme sie euch trotzdem vorweg. Wir sehen zwei, dreimal Nostalgia.
Ja, Nostalgie.
Das ist so
die
gut.
Die kommt immer mal
die
wieder
Omi
rein.
Mit dem
Strickzeug.
Ist
ja noch als,
genau. Wo dann gesagt wird, bleib mal noch 10, 15 Jahre in deinem Keller da.
Genau. Das ist natürlich klasse. Auf jeden Fall ist das so der Running Gag mehr oder weniger. Aber diese Sequenz komplett, die in diesem Tresor halt stattfindet, wo dann die unterdrückten Emotionen halt reingesperrt werden und wir dann halt eben so die alten Leichen quasi aus der Kindheit von Riley denen begegnen. Das ist so unglaublich.
Wie alt Erwachsene ist, da sind unsere Guilty Pleasures drin weggesperrt. Daran musste ich sehr denken.
Ja.
Und ich weiß nicht, du hattest vermutlich auch einige Kinder im Saal?
Ja.
Also bei mir haben auch die Kinder mitgemacht.
Auf jeden Fall.
Die haben sich
weggeschmissen. Ihn auch.
Also nee, nicht nur West, sondern auch wirklich dieses, ne, da ist ja so eine Figur, die gefühlt wie zu Mitmach-Kino anregt, sag ich mal.
Ja.
Das hat auch funktioniert.
Ja.
Die also auch später nochmal sehr lustig wird auf jeden Fall.
Und da finde ich halt wirklich auch klasse, da gehen sie halt auch wirklich so over the edge quasi, ne? Also da erweitern sie auch das Animationsspektrum halt. Ne? Wir haben hier eine computeranimierte PlayStation 1 Figur. Wir haben hier einen 2D-animierten Charakter. Ne? Und da drehen die halt echt frei und es macht wirklich Spaß.
Das hat mich halt auch vollkommen abgeholt. Weil ich bin ja auch großer Fan von solchen Sachen, wenn da mit Animationsstilen gespielt wird. Diese 2D-Figur, die fand ich großartig, die ja auch sehr viel abgehackter animiert war einfach und alles. Und dann hast du halt eben diesen Final Fantasy-Kampfcharakter da.
Der dann nicht durch die Tür kommt, weil er immer wieder hängen bleibt. Also wirklich richtig
das war
gut.
Sehr, sehr gut, ja.
Ja, also alleine für die Sequenz, ne? Lohnt es sich in jedem Fall schon.
Und
aber ab da startet der Film dann auch, finde ich, durch auf allen Ebenen, finde ich so. Also sowohl in der realen Welt als auch im Unterbewusstsein hast du halt eben auch diese Ambivalenz zwischen den Figuren und auf der einen Seite eben ihren Freunden oder ihren Freundinnen, mit denen sie halt abgehangen hat, und halt eben den neuen, die jetzt kommen. Also.
Ja, und dann hast du ja auch, also. Der Film an sich spielt ja in einer Zeit über ein Wochenende. Und wie man sich vielleicht dann denken kann, da ist, glaube ich, auch nicht ganze Pubertät in einem Wochenende abgehandelt oder sowas. Aber schon die haben schon sehr kondensiert das gemacht. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr schön, weil ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn es noch weitergeht einfach. Weil es tatsächlich, du hast schon das Gefühl, es kann auch gut weitergehen. So, weil du ja gerade Pubertät und sowas, da passiert einfach genug. Was ich mir dann wahrscheinlich wünschen würde, ist, dass es, wenn es weitergeht, nicht unbedingt immer nur auf einer FSK 0 bleibt, dass sie nicht, ne, weil in der Pubertät passieren auch noch genügend Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch für ganz kleine Kinder geeignet sind, sag ich mal. Mhm. Aber ansonsten fand ich das tatsächlich ziemlich cool, wie das einfach so war, dass einfach aufbauen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, diese ganzen Umbauarbeiten, die gehen ja dann einfach in Pause. Aber man sieht die im Film nie zurückkommen. Die Pause ist nie beendet.
Mhm.
Das heißt, es kann sein, dass die einfach nach dem Wochenende wiederkommen und am nächsten Wochenende noch mehr neue Emotionen dazukommen.
Es ist natürlich alles sehr verdichtet so
genau.
An diesem einen Wochenende. Ne? Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, also wenn du jetzt die FSK ansprichst oder dass es halt eben für die ganz Kleinen was ist, was ich halt so bemerkenswert finde, und das macht halt einfach die besten Pixar-Filme aus, finde ich, oder besten Familienfilme im Endeffekt, kannst du es generell so sagen. Du hast einen Film, der ist sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Kids finden da eine Menge, an dem sie Spaß haben, wo sie unterhalten werden, so wo halt viel Action ist und Witz drin steckt. Aber ich, gerade eben in meiner Position als Vater, ne, habe da einfach auch nochmal unglaublich viel drin wiederentdeckt, als Vater einer pubertierenden Tochter, muss ich dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, du warst, glaube ich, mit einem falschen Kind in diesem Film.
Ja, also sie will noch nicht, also weiß noch nicht genau, ob sie da, also wir haben jetzt für Sonntag Karten nochmal irgendwie für die Originalfassung tatsächlich und mal gucken, ob sie mitkommt. Aber da steckt halt einfach unglaublich viel Wahrheit auch drin. Und das halt wirklich sehr, sehr augenzwinkernd und sehr schön verpackt. Also der Film richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Und das ist die große, große Leistung, finde ich.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, und das kann man, glaube ich, auch ganz gut hören, wenn ich jetzt hier mit Ian spreche. Mein 10-Jähriger, der gestern mit mir zusammen in 3D im Kino war. Und wir haben uns zusammen Alles steht Kopf 2 in der deutschen Fassung angeschaut.
Alles klar, dann bin ich jetzt hier mit dem Ian und bin natürlich auch noch gespannt, wie er dir gefallen hat.
Also ich fand's cool, dass da so Gags reingebracht wurden und das auch richtig schön lustig war und so. Und ja, das fand ich so komisch, dass die am Anfang so böse waren und später dann so lieb zueinander. Das fand ich dann ein bisschen komisch. Ich fand es auch cool, dass die nicht nur böse waren, sondern auch mal geholfen haben und so, die neuen Emotionen. Und das fand ich so cool.
Mhm. Wie fandst du so die Momente in der Realität quasi, also mit Riley?
Das fand ich so cool, dass das so gemacht wurde, das auch manchmal so in der Realität, und ich fand es auch cool, dass die dann auch richtig so, dass sie dann, man Riley gesehen hat, aber man die Emotionen gehört hat oder dann auch mal sie gehört hat, und das war auch sehr cool, und auch das Thema Eishockey und so.
Mhm, ja, 3D war fett, war gut?
Ja, 3D war echt cool. Nur im Film drin habe ich es dann gar nicht bemerkt. Ja, als ich dann aber kurz die Brille abgenommen habe, dann dachte ich mir so, what the heck, der Film sieht ja ganz anders aus ohne Brille. Also war schon cool.
Ja, das stimmt allerdings, genau. Nee, also war doch echt ein schöner, spannender und sehr witziger Film, fand ich auf jeden Fall auch. Gibt es noch irgendeinen Moment, irgendeine Sequenz, irgendwas, was du ganz besonders toll fandst?
Wo die so am Anfang so ganz schnell, also die neue Emotion so ganz schnell gesprochen hat und dass es da auch richtig coole Emotionen so reinkamen und die dann wirklich so gemacht haben, wie sie wirklich sind. Und ich fand es halt cool, dass die dann auch, weil im vorherigen Film war dann ja die Tastatur größer und die hatten dann viel größeren Zugriff, und dass die dann auch so runterfahren konnten dann sozusagen in die Unterwelt, wo dann sowas, also da wurde ganz viel umgebaut auf jeden Fall.
Ja, das cool. Stimmt. Genau. Ja, Zweifel, ne, ist ja die neue Emotion, die
rasende Emotion.
Genau, die Kontrolle übernimmt. Gibt's eine Emotion, die du besonders mochtest? Gibt's deine Lieblingsemotion?
Ich fand Ennui cool, weil der auch so mit Handy und so war. Das fand ich auch sehr cool.
War immer gelangweilt, ne?
Ja.
Angenervt.
Aber da, ich fand es auch cool, dass da richtig die Freundschaft kam, so dass sie jetzt zu den anderen sozusagen gehört. Und ich fand es cool, dass ein Tipp, am Ende ganze Zeit sitzen bleiben und den Abspann auch gucken, weil am Ende kommt eine Überraschung.
Das stimmt. Und wir haben schon überlegt, wie es weitergehen könnte, ne? Also, dass vielleicht noch eine Fortsetzung kommt?
Ja, also darauf freue ich mich schon, wenn eine Fortsetzung kommt. Und das wird bestimmt sehr toll.
Ja.
Ich fand es auch cool, dass die, im ersten Film so ein bisschen weniger gestaltet sind, die Emotionen. Und dann im zweiten hat man richtig gut die Tränen gesehen. Und dann auch, dann haben die auch so kristallisch gewirkt. Das war richtig cool.
Ja, und einen Bauchi nicht vergessen. Ne? Echt cool. Klasse. Danke.
Bitte. Tschüss.
Ja, zu Bauchi wollte er jetzt nichts mehr sagen, weil das wollte er nicht spoilern, hat er gesagt. Fand ich aber auch gut. Da müsst ihr euch selber dann quasi ein Bild von machen. Überall zu sehen, jetzt in allen Multiplex-Kinos. Ab dieser Woche Alles steht Kopf, Teil 2, Inside Out 2.
Ich mach's, wenn's ernst wird.
Es ist ernst.
Was ist das?
Sieht bei dir aus.
Hä?
Lass mal sehen, ob du zum Oberzombie taugst.
Oh, ach, ich,
Ja, das ist ziemlich gut.
Jo, ziemlich gut. Wir kommen hier zu unseren Filmstarts der Woche. Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir haben uns wieder schön verquatscht hier. Los geht's.
Filmstarts der Woche.
Wir wollen reden über das, was so los ist in dieser Woche im Kino. Und da ist einiges noch los, tatsächlich. Wir haben noch so ein paar Filme für euch, die sich lohnen oder auch nicht. Wer weiß, wir werden es erfahren, zum Beispiel von der Lisa. Hallo Lisa.
Hallo,
grüß dich. Surprise, surprise. Du hast zwei passende Filme gesehen, zwei namentlich passende Filme. Sprich mit mir und ein Schweigen. Wollen wir zuerst sprechen oder erst schweigen?
Lass uns vielleicht erst schweigen, weil dann gibt es so eine Kurve nach oben für mich.
Okay, es kann nur besser werden, meinst du. Wir sind gespannt. Ein Schweigen, ein französischer Film mit durchaus passabler und interessanter Besetzung auch, ne?
Genau, Daniel Auteuil und Emmanuel Devaux spielen ein Ehepaar in ein Schweigen. Ich weiß, dass das sehr berühmte französische SchauspielerInnen sind, allerdings habe ich noch nicht viel von ihnen gesehen, muss ich gleich dazu sagen. Man merkt aber trotzdem, dass die absolute Koryphäen in ihrer Kunst sind. Also die zwei sind schon das, was auch den Film trägt. Das ist ein Film von Joachim Lafosse und der beruht tatsächlich auf einem wahren Fall. Und zwar geht es um den Juristen François, der, das muss man aber gleich dazu sagen, es ist fiktionalisiert, also die Namen wurden alle geändert, weil eben der echte Fall nicht auf dem Level dargestellt werden kann, glaube ich. Und ich denke, dass sie deswegen die Namen verändert haben, um die Hintergründe so ein bisschen fiktional zu lassen, was da passiert ist. Also der Jurist François vertritt eine Familie in einem total bekannten Fall von einem belgischen Kinderschänder. Und diese Familie hat ihre zwei Töchter verloren und er ist halt in diesem Gerichtsprozess der Star-Anwalt, wird permanent eigentlich auch von Journalisten verfolgt. Paparazzi, die vor seinem Haus kampieren, Fotos machen von ihm, von seiner Frau, von seinem Sohn. Und das Ganze geht schon seit 5 Jahren. Man merkt, dass die Familie extrem angespannt ist. Das ist auch, also man steigt in den Film ein damit, dass die Frau von François Astrid im Auto sitzt und zur Polizei fährt. Sie wirkt sehr, sehr angespannt, sie ist sehr nervös. Und innerhalb dieser ersten 5 Minuten kommt dann raus, dass es einen Vorfall gegeben haben muss, einen versuchten Mord ihres Sohnes an ihrem Mann, der scheinbar durchgedreht ist und seinen Vater mit einem Messer attackiert hat. Innerhalb dieser Geschichte kommt dann auch raus, dass das scheinbar etwas verschwiegen wird innerhalb dieser Familie. Also dieser ganze Prozess, diese Paparazzi, die ums Haus rumstehen, das ist ein Grund dafür, warum die so angespannt sind, aber innerhalb der Familie gibt es so ein ganz dunkles Geheimnis, das nach und nach ans Licht kommt. Und Astrid hat ihren Mann innerhalb dieses Geheimnisses immer gedeckt, um, letztendlich nicht ihren Status zu verlieren und ihrer Meinung nach behütetes Familienleben, dass das Auswirkungen auf ihren Sohn hat und auch auf ihre Tochter, die schon nicht mehr bei der Familie lebt und die auch wirklich nicht vorbeikommt, außer um mal kurz vor der Tür zu stehen und zu sagen, Mama, ich bin hier, du musst jetzt bitte mit meinem Bruder darüber reden, was hier vorgefallen ist, und dann fährt sie wieder. Mehr kriegt man erstmal nicht raus. Und das ist so ein ganz enges Familiendrama. Also man fühlt sich so richtig eingezwängt als Zuschauer. Und das wird vor allen Dingen durch die schauspielerische Leistung von Emmanuel Devaux total rausgestellt. Also die Frau ist wirklich beeindruckend in dem, wie sie diese Figur spielt, weil die sagt nicht viel. Es ist ein Schweigen. Und das zieht sich auch wirklich durch den ganzen Film. Den Großteil des Films wird einfach geschwiegen und nicht viel gesagt. Und sie schafft das durch ihre Mimik und Gestik trotzdem so eine Anspannung reinzukriegen. Genauso wie Daniel Auteuil, der diesen Juristen spielt, der immer irgendwie düster und ja auch so ein bisschen abstoßend wirkt. Man weiß gar nicht, warum man den abstoßend findet, aber es ist irgendwie da. Es ist so ein ganz zusammengezwängtes Familiendrama, das auch durch die Kameraführung wirklich gut gemacht wird. Also die filmen immer so aus ganz engen Winkeln heraus, sodass du an den Ecken dann eben auch wirklich dich sehr eingezwängt fühlst. mir persönlich war dieses Drama leider ein bisschen zu langatmig. Man muss halt sagen, das sind nun mal 90 Minuten, 94 Minuten, glaube ich, wo den Großteil des Films geschwiegen wird und nicht viel passiert. Wenn etwas passiert, ist es nicht laut. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt Lautstärke brauche in einem Film, aber es war einfach zu lang für das, was es war für mich persönlich. Also das Schweigen zieht sich echt so durch den Film und ist auch für den Zuschauer total belastend. Und ich glaube, wenn man solche Filme mag, ist das ein unfassbar guter Film. Für mich persönlich, ich saß da und dachte mir so, okay, ja, diese Familie hat echt Probleme und die sollten alle mal in Therapie gehen. Und ja, es war eindrücklich, es war sehr intensiv, aber es war einfach am Ende nicht so ganz meins. Es bleiben am Ende auch so ein paar Mysterien offen. Da will ich jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen, aber auch da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen gewünscht. Ich weiß, was der Film machen wollte. Ich verstehe, dass diese Mysterien aufrechterhalten werden, aber ich persönlich hätte gern mehr Info. Mhm. Und dementsprechend, wenn man auf so Familiendynamiken und so Familiendramen steht und auch, also ich will den Fall jetzt auch nicht spoilern, also auch nicht diesen echten Fall, aber wenn man sich so gerne mit Gerichtsfällen, die eben in so eine Richtung gehen, beschäftigt, dann ist es ein spannender Film, denke ich. Aber ja, für mich war er leider nichts. Nicht so richtig. Deswegen so eine halbe Empfehlung. Ich denke, wenn man darauf Bock hat, sollte man sich den angucken. Ich fand ihn okay. Mhm.
Ja, ja, es ist wahrscheinlich etwas, was Robert beispielsweise zu Weißblut treiben würde, weil der ja auch immer sagt, wenn die einfach nochmal miteinander reden würden, dann wäre ja einfach mal irgendwie das Ganze viel schneller gelöst. Da muss man sich schon drauf einlassen. Für 99 Minuten. Ein Schweigen in dieser Woche zu sehen. Ja, danke dir. Und ein Stück weit könnte man es als Aufforderung an die Figuren in dem von dir vorgestellten Film wahrnehmen. Sprich mit mir ist ab dieser Woche ebenfalls im Kino. Kleine Information am Rande dazu. Sprich mit mir ist der Film einer Leipziger Regisseurin tatsächlich, also die zumindest hier in Leipzig geboren wurde, dann allerdings auch weggezogen ist. Ich glaube, die sind auch ich glaube, es war schon Nachwendezeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nachlesen könnt ihr das auf jeden Fall alles, beispielsweise im Kreuzer, im aktuellen. Da gibt es einen Filmaufmacher über die Regisseurin und den Film. Der lief bereits bei uns im Februar in den Kinos an. Und ja, es lohnt sich offensichtlich. Schön, dass der Film noch bei uns in die Kinos kommt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fände, wenn der nicht in die Kinos gekommen wäre, wäre das ein sehr großer Verlust für die Leipziger Kinolandschaft gewesen. Ich bin begeistert von dem Film, auch wenn, ich habe ja jetzt gerade schon über ein Schweigen geredet, darüber, dass diese Familie sich anschweigt und ich das anstrengend fand. Sprich mit mir ist eigentlich genauso, macht das nur meiner Meinung nach viel besser für mich persönlich. Erstmal ist der Film viel kürzer, der geht 80 Minuten. Ich glaube, netto sind es ohne Abspann wahrscheinlich so 74, 75. Also es ist wirklich kein langer Film und er schafft es trotzdem, ganz, ganz viel zu erzählen innerhalb seiner Länge. Es geht nämlich um eine Mutter-Tochter-Konstellation, um Michaela und Caro. Michaela ist eine 50-jährige Friseurin, die während der Pandemie versucht, ihren Friseursalon aufrechtzuerhalten. Und ihre Tochter Caro ist 28, hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt, beziehungsweise er hat sich von ihr getrennt. Und die beiden fahren sehr, sehr spontan an die Ostsee. Die Mutter hat nämlich eine Woche Ostseeurlaub gebucht, da sie nicht nach Malle können, weil ja Pandemie ist. Und Caro kommt so ein bisschen, halbwegs begeistert mit. Sie hatte das eigentlich nicht geplant. Ihre Mutter hat das einfach gebucht und hat gemeint, hey, du hast doch eh Zeit, komm doch einfach mit. Und Caro kommt mit. Und diese Mutter-Tochter-Konstellation ist ganz, ganz spannend, weil die haben ein sehr enges Verhältnis miteinander. Die schlafen auch im gleichen Bett zusammen mal, erzählen sich auch allen möglichen Kram. Aber man merkt schon, dass sie eben nicht wirklich über ihre eigentlichen Probleme miteinander reden. Also Caro beispielsweise verheimlicht ihrer Mutter, dass ihr Freund sich von ihr getrennt hat. Ihre Mutter redet ganz viel, man merkt aber, dass sie eigentlich nichts so richtig Essentielles sagt. So diese Gespräche, wo man das Gefühl hat, okay, ich lerne dich jetzt aber gerade gar nicht so richtig kennen. Also du quatschst total viel, aber so richtig Gehaltvolles ist nicht dabei. Und Caro entdeckt dann auf dem Bauch ihrer Mutter so einen richtig großen blauen Fleck und vermutet dann, dass ihr Partner sie schlägt. Während Michaela sagt, nein, ich bin vom Stuhl gefallen. Also eine wirklich ganz abstruse Geschichte letztendlich. Und ja, mit diesen ganzen Geheimnissen und unausgesprochenen Dingen fahren sie dann eben an die Ostsee und treffen dort Jochen und Marie, ein Vater und eine Tochter, die da Urlaub machen. Jochen befindet sich gerade in der Scheidung, fährt das erste Mal alleine mit Marie an die Ostsee und Marie ist 16 Jahre alt und lebt da so ein bisschen dann ihren Jugendtraum aus von Leute treffen, am Strand sitzen, Feuer machen und beschäftigt sich aber eigentlich nicht so richtig mit ihrem Vater. Das ist dann so eine Dynamik aus vier Leuten, die alle irgendwie so ein bisschen wollen und nicht können. Caro versucht irgendwie so ihre Vaterfigur wiederzufinden, nähert sich dann Jochen an. Michaela möchte eigentlich hauptsächlich gerne so ein bisschen rumflirten, fängt dann an mit Jochen zu flirten, was Caro total verunsichert. Marie ist die einzige Figur, die meiner Meinung nach ein bisschen blass bleibt, was der einzige Kritikpunkt ist, den ich auch tatsächlich habe. Marie ist nämlich eine schwarze junge Frau, die nicht viel sagt in diesem Film und man kriegt auch nicht viel von ihren Intentionen mit und ihren Gedanken zu der Scheidung ihres Vaters oder so, sondern sie ist immer nur so ein bisschen so ein Spiegel für alle Charaktere, die sich an ihr abarbeiten können und ihr irgendwie erzählen, was sie belastet. Also Marie ist die einzige Person, die auch mitkriegt, was Caro belastet, die sonst eher sehr verschwiegen ist, die ihr das alles erzählt über ihren Vater, wann der die Familie verlassen hat und so. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil wir haben hier einfach eine Figur, ein 16-jähriges Mädchen, das nicht zur Schule gehen kann, das gerade eine Scheidung ihrer Eltern durchlebt und gleichzeitig auch noch POC ist und die dann zum Schweigen zu verdammen, fand ich ein bisschen schwierig innerhalb des Films. Ansonsten muss man aber wirklich sagen, haben die Dynamiken zwischen den Figuren richtig gut gestaltet. Also Caro und ihre Mutter fand ich total eindrücklich. Es hat mich manchmal auch sehr an meine eigene Mutter erinnert, auch wenn Michaela überhaupt nicht ist wie meine Mutter, aber einfach so diese Art, in der DDR aufgewachsen zu sein und jetzt alle Freiheiten genießen zu können, das kommt schon sehr durch. Und das fand ich total spannend. Auch also wenn sie sich dann darüber aufregt, wie Leute nicht auf FKK stehen können oder so, während sie da völlig nackt durch die Gegend läuft und Caro das alles tierisch peinlich ist, da habe ich mich sehr in meine Jugend zurückversetzt gefühlt und mich sehr gefreut darüber, über diese ganzen Situationen, die eben auch sehr ostdeutsch einfach sind. Also auch dieser ganze Ostseeurlaub ist so ostdeutsch, es ist unfassbar. Letztendlich muss man sagen, es ist halt eine Familiendynamik, die da aufgebrochen wird, wo halt viele Dramen sich entfalten, die in diesem Ostseeurlaub dann angesprochen werden und was dann auch zu einem relativ fulminanten Finale irgendwie führt. Wie gesagt, es passiert jetzt nicht super viel, aber innerhalb der Dynamik zwischen den Charakteren passiert ganz viel und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand diese Charaktere allesamt sympathisch und gleichzeitig unsympathisch. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich der Unterschied von Sprich mit mir zu Ein Schweigen ist. Bei Ein Schweigen hatte ich das Problem, dass die Charaktere nicht greifbar waren für mich, dass ich nicht die Leute kennengelernt habe, die da leben. Bei Sprich mit mir hast du wirklich das Gefühl, du kennst die Menschen am Ende des Films und du weißt, was ihre Probleme sind, was sie belastet, warum sie so ticken, wie sie ticken. Und dass Michaela und Caro als Figuren sich vielleicht doch gar nicht so unähnlich sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Hm. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, die 80 Minuten kann man sich gönnen. Ich hätte mir 85 gewünscht, um vielleicht Marie ein bisschen besser auszubauen, aber ansonsten ein ganz toller Film, den man nicht verpassen sollte.
Hm. Und obwohl wir es ja hier wirklich bei Einschweigen mit schauspielerischen Schwergewichten zu tun haben, ne? Und bei Sprich mit mir ja eher mit wahrscheinlich ja recht neuen und frischen und unbekannten Schauspielern.
Ich eigentlich, dass Michaela, also Barbara Philipps ist schon eine Schauspielerin, die auch schon andere Sachen gemacht hat. Also die hat ja auch in Endzeit damals mitgespielt, aber so groß gekannt habe ich sie jetzt ehrlicherweise nicht, das stimmt. Aber alle anderen Figuren waren für mich, also alle anderen Schauspieler waren für mich tatsächlich völlig neu. Haben das aber unfassbar gut gemacht. Also vor allen Dingen Alina Stiegler als Caro war sehr eindrücklich, wie sie es geschafft hat, diese junge Frau so ganz still darzustellen und dann aber in ihren ausbrechenden Momenten wirklich auch sehr intensiv. Das war super.
Ja, und Peter Lohmeier als Jochen natürlich auch nicht zu vergessen, ist ja auch ein bekanntes Gesicht auf jeden Fall. Janine Harlisch wiederum hat hier halt eben Regie und Drehbuch übernommen und schön, dass er noch bei uns in die Kinos kommt. Das freut mich, dass er dir gefallen hat. Ja, sprich mit mir ab dieser Woche in den Leipziger Kinos zu sehen. Vielen lieben Dank, liebe Lisa.
Jo, viel Spaß noch.
Ja, bis bald. Ne? Dann mal wieder live hier im Studio. Bis dann. Auf der Berlinale lief in diesem Jahr in der Reihe Encounters ein Film, der ebenfalls von, jetzt bin ich gar nicht mehr so hundertprozentig informiert, ob es eine deutsche Regisseurin war, weil es tatsächlich auch ein deutsch klingender Name war. Sleep With Your Eyes Open ist der Titel des Films. Nele Wolatz ist diejenige, die das Ganze inszeniert hat. Und der Film, ja, die ist 1982 tatsächlich auch in Deutschland geboren. Der Film, nachdem sie jetzt auch schon auf der Berlinale mit El Futuro Perfecto zu sehen gewesen ist, war jetzt hier quasi Sleep With Your Eyes Open im Encounters-Wettbewerb. Encounters normalerweise ja der Wettbewerb für so sehr ungewöhnliches Kino, teilweise auch experimentelles Kino, ein bisschen was Sperrigeres, der Nebenwettbewerb neben dem Hauptwettbewerb. In diesem Fall ist Sleep With Your Eyes Open aber schon durchaus ein sehr zugänglicher Film. Auch wenn er in der Struktur her schon vielleicht ein bisschen verwirrend ist, denn wir begleiten zunächst einmal Kai, die aus Taiwan in den Urlaub fährt, in eine Badestadt quasi in Brasilien in der Nebensaison, in der Nachsaison, also am Anfang erleben wir sie auch, wie sie versucht, ihren Freund zu erreichen, der eigentlich mit ihr gemeinsam dorthin wollte. Ich meine, der ist aber, glaube ich, irgendwie in einer Beziehung gewesen, also auch verheiratet und so und hat jetzt dann kurzfristig abgesagt und so reist Kai also alleine in dieses nachsaisonale Urlaubsparadies, in Anführungszeichen, und strandet da so ein Stück weit. Und entdeckt in einem Laden Postkarten. Und diese Postkarten sind von einem jungen chinesischen Mädchen, einer jungen Frau, die nach Hause schreibt und von den Erlebnissen berichtet, die sie dort halt eben macht. Und die wiederum, also da wird dann quasi dieser zweite Handlungsstrang erzählt, die wiederum lernt dort Hilfsarbeiter kennen aus China, die dort halt eben ja Sachen verkaufen beispielsweise oder halt eben in diesem Hotel arbeiten und mehr billige Arbeitskräfte sind quasi. Und aus dieser Community heraus, der Arbeitenden dort in diesem Komplex, wird das Ganze dann erzählt und wird auch sehr viel erzählt über die Realität, über die Situation von GastarbeiterInnen, die in ein anderes Land kommen, dort mehr oder weniger ausgebeutet werden eigentlich und versuchen irgendwie klar zu kommen. Auf der einen Seite mit der Sehnsucht und der dem Gefühl, verloren zu sein und die Heimat irgendwie hinter sich zu lassen, und auf der anderen Seite versuchen halt irgendwie dort über die Runden zu kommen. fand ich wirklich sehr faszinierend und interessant, auch gerade wie, welche Wege dieser Film halt wirklich geht und wie er halt eben auch reinblickt. Man lernt die Figuren kennen, man lernt diese Gemeinschaft kennen und ja, richtet sich da so ein Stück weit ein. Der Film läuft so ein bisschen aus, ohne jetzt zu einer großen Klimax oder so zu kommen. Aber das fand ich halt auch ganz reizvoll, wie er diese Stimmung halt irgendwie einfängt. Man kann jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass man hier sehr viel zu sehen bekommt oder erfährt halt irgendwie auch vielleicht von dem Ort, wo er spielt, nämlich dieser brasilianischen Küstenstadt. Aber man bekommt schon viel auch irgendwie über die Figuren mit und über diese Gemeinschaft, in der die dort leben. Und von daher fand ich den also schon wirklich einen sehr reizvollen und sehr interessanten Film, der ganz gut dann am Ende doch in diese Encounters-Reihe reinpasste. Ist eine brasilianisch-taiwanische, argentinisch-deutsche Koproduktion. Lief in diesem Jahr, wie gesagt, bei Encounters auf der Berlinale. Es gibt es ab dieser Woche Sleep With Your Eyes Open zu sehen. Und durchaus empfehlenswert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass Dennis nicht so begeistert war. Der war da eher so ein bisschen angenervt von den Figuren und ein bisschen gelangweilt von dem Setting. Aber gut, wenn man sich drauf einlässt, wie gesagt, dann wird man da, glaube ich, ganz gut abgeholt. Er war einer der ersten Filme, die ich dieses Jahr auf der Berlinale gesehen habe, der Eröffnungsfilm im Encounters Sleep With Your Eyes Open.
Meine Liebe, wir haben Brillen, die uns helfen, besser zu sehen, und Hörgeräte, die uns helfen, besser zu hören. Warum sollten wir nicht noch etwas haben, das uns hilft, besser zu riechen?
Haben wir doch, Schatz. Es nennt sich Chanel.
Filmstarts der Woche.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, bei Radio Blau und Radio Korax und Radio Fratz und überall sonst auch. Wir reden über die Filmstarts der Woche und kommen zu einem Film, einem Dokumentarfilm, der auf den schönen Titel Niemals allein immer zusammenhört und ja, junge AktivistInnen begleitet. Erzähl uns, Marc, worum geht's?
Genau, der Film die Regie führte Johanna Georgi, die auch für verschiedene andere Formate schon Regiearbeiten durchgeführt hat und als freiberufliche Videografin arbeitet, unter anderem für das Missy Magazine, für Cosmo vom WDR oder den Freitag arbeitet sie auch noch. Und wie du schon gesagt hast, begleitet 5 Protagonisten in ihrem Alltag und auch in ihrem Aktivismusalltag. Der Film wurde im Jahr 2022 gedreht, über das ganze Jahr hinweg. Es ging, glaube ich, los im Februar und ging dann bis November, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt einen schönen, breiten Einblick in linken Aktivismus. Und es werden verschiedene Personen eben aus gesellschaftlichen Bewegungen begleitet. Zum einen ist eine Person, die engagiert sich bei Fridays for Futures. Dann geht es um Pflegethemen, dann um die Repräsentanz der migrantischen Community in Deutschland. Es gibt eine Person, die sich zum Thema Enteignung von Wohnungskonzernen engagiert und ja, alle zusammen eint irgendwie die Vorstellung von einer gesellschaftlichen Utopie, einer besseren Welt, einer freien Gesellschaft. Ja, es wird sich so ein bisschen episodisch durchgehangelt durch den Film. Also es werden alle 5 nacheinander begleitet und ja, wir sehen viele Einblicke in den Alltag, Aktivistinnen, die sich connecten, sie reden über Themen, Wohnungen, soziale Politik, es geht um Rassismus in Polizeistrukturen, dann um verschiedene Ansichten zum sogenannten Akademikerproblem. Also ich weiß nicht, wie das Problem, ob es das gibt, aber das ist eben, viele Leute haben das Gefühl, dass Diskurse im gesellschaftlichen Bereich eben aus einer gesellschaftlichen Elite geführt wird und dass es eben viele Leute, deren Alltag daraus besteht, 2 Schichten zu arbeiten, sich mit den Themen nicht, also jetzt Sprachthemen zum Beispiel, nicht ausführlich auseinandersetzen können und eben das Gefühl haben, dass dort eben über Dinge geredet wird, die gar nicht relevant wären. Ja, es gibt einen Aktivisten, der sich als Pfleger, der eine Pflegeausbildung macht und sich dabei engagiert in der Gewerkschaft Verdi Und man sieht dann, wie sie an der Berufsschule andere Azubis dazu darüber aufklären, dass sie Streikrecht haben und eben versucht mitzureißen und auf Demo zu gehen. Und ja, wir werden dann sehen, wie sie beim Streik begleitet werden von der Kamera. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich motivierender Film. Also ich sehe mich ja irgendwie schon als linken Menschen, und es war so ein, man hat irgendwie bei allen Protagonistinnen das Gefühl so, ja, stimmt, eigentlich müsste man was machen, und es ist mehr als notwendig, gerade jetzt im Hinblick auf die letzten 5 Jahre, in denen irgendwie gefühlt sich alle Krisen verdoppelt haben und es kommen immer mehr dazu, keine Krise wird wirklich bewältigt. Was mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen nicht zum Grübeln gebracht hat, aber was ich halt ein bisschen schade fand, der Film heißt ja Niemals allein, immer zusammen. Also es spielt ja wahrscheinlich auch darauf an, es gibt ja innerhalb der linken Bewegung immer so diese Spaltungsthematik. Vielleicht spielt er auch mit so ein bisschen auf Sarah Wagenknecht und so die Dinge an, aber es kommt halt im Film nicht zur Geltung. Also wo sind jetzt, also wo ist das Problem, oder also es wird halt gezeichnet, als würde die Bewegung gemeinsam an einem Ziel arbeiten, zusammen, und werden halt irgendwie Konflikte ausgelassen. So, welche Reibungspunkte gibt es auch innerhalb der linken Szene, wie riesig sie auch immer sein mag, das fehlt so ein bisschen. Aber ansonsten war es ein Film, wo man, ja, danach dachte ich auch so wieder, man hat das Gefühl, was machen zu müssen und sich halt nicht nur zu denken, okay, die Welt ist schlecht, und es lässt sich, man ist ohnmächtig, auch wenn man das Gefühl hat, aber es gibt halt immer, man kann sich einen Sportverein in Verbänden organisieren und freie Radios zum Beispiel auch und damit ja Gesellschaft auch bauen und mitgestalten. Und dazu regt der Film meiner Meinung nach an. Mhm. Ganz gut.
Ja, die Konflikte innerhalb der Linken sind ja auch in den letzten 2 Jahren sicherlich nochmal stark angewachsen, nachdem der Film ja dann auch schon abgeschlossen war.
Genau.
Gerade halt natürlich irgendwie mit dem Israel-Palästina-Konflikt oder halt eben auch mit der Abspaltung des Bündnis Sarah Wagenknecht beispielsweise. Ne?
Ja.
Das wird sicherlich nicht weniger auch in der Linken. Aber auf jeden Fall gut, dass es einen Film wie diesen gibt, der einen mal wieder daran erinnert, dass man was tun muss und sollte.
Genau, und vielleicht ist ja Niemals allein, immer zusammen auch dieser Aufruf zum ja nicht spalten, und ich weiß ja nicht, also es ging ja schon oft schief so mit diesem Querfront in der Linken, mit diesem, wir müssen das trotzdem zusammen schaffen, obwohl wir alle unterschiedliche Szene haben, und ja, mal schauen, wohin die Reise führt.
Das könnte ein guter Ausgangspunkt sein, den wir hier sehen, auf jeden Fall, ne? In dem Dokumentarfilm Niemals allein, immer zusammen, der von Ioana Gheorghi ist und in dieser Woche über neue Visionen in die Kinos kommt. Danke dir.
Gerne.
Ja, ganz andere Probleme vielleicht bringen die Protagonistinnen und Protagonisten des folgenden Films mit sich. Ein weiterer Film, der aus Deutschland kommt und bei uns in dieser Woche anläuft. Morgen irgendwo am Meer. Hiro, du hast ihn gesehen.
Ja, ob das geplant war, dass der jetzt im Kino laufen wird, das weiß ich gar nicht, denn es ist ein Abschlussfilm von einem Regisseur namens Patrick Büchting, natürlich auch Regiedebüt, gefördert worden mit 20.000 Euro aus Nordrhein-Westfalen, und der hat ja an der FH Dortmund quasi dort damit sein Studium beschlossen. Der Film ist eine Buchverfilmung nach einem Roman von Adriana Popescu, und ich hatte mich ein bisschen gefragt, ob es so eine Art Gegenteil von Clickbait gibt. Gibt es ein Wort, das das irgendwie wiedergibt? Denn die ganze Aufmachung des Films, die ist doch abschreckend regelrecht. Man würde kaum auf die Idee kommen, dass man diesen Film ja als Mitglied der Filmriss-Crew schmerzfrei anschauen könnte, wenn man sich diesen Titel auf dem Poster schon anguckt, in so einer Schriftart, wo sich manche Sätze wie "Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen" an die Wand schreiben, oder auch diese Synopsis, die man dann in den Ankündigungen liest, so 4 Abiturienten fahren zum Abschluss der Schule nach Lissabon, doch es kommt ganz anders, und das wirkt doch ziemlich platt, aber ich war dann doch ganz schön überrascht, was ich hier für einen Film sehen durfte. Es ist also kurz gesagt die Geschichte von Konrad, der ist einer dieser Abiturienten, und der fragt offenbar eine langjährige beste Freundin namens Romy spontan, als sie da bei einer Party sie gegen Ende der Schulzeit zusammentreffen, ob sie nicht mit nach Lissabon zu einem Roadtrip kommen könnte. Die wundert sich allerdings einigermaßen, denn die zwei haben offenbar seit längerem, seit einem Jahr nicht mehr miteinander gesprochen und was das jetzt soll. Und er sagt als Wiedergutmachung, geht aber nicht weiter ins Detail. Also da ist irgendwas vorgefallen. Der Freund Julian, der Freund von Romy, der wundert sich auch, denn der weiß nicht, was da passiert sein könnte. Die zwei sind offenbar auch noch nicht seit allzu langer Zeit zusammen. Er willigt dann aber ein und sie denkt sich dann auch, es könnte ja vielleicht Spaß machen. Also kommt diese Reise zustande. Gerade losgefahren unterbreitet Julian dann den zwei Begleiterinnen, dass es noch eine weitere Mitfahrerin gibt. Denn über eine Mitfahrer-App, da kam dann Nele noch mit dazu. Die möchte mitgenommen werden, weil sie bis nach Spanien runter will. Und das freut dann den Konrad nicht allzu sehr, der sich das irgendwie anders vorgestellt hat und dann relativ schnell auf die Idee kommt, vielleicht war es dann doch irgendwie eine Schnapsidee und wird das alles gut gehen. Naja, die Nele, die tritt dann auf in so einem Hobo-Schick-Stil, so ein bisschen wie die Phoebe aus Friends und hat dann auch Analogkamera dabei, also so dieser quirlige Typ ist sie so ein bisschen, bringt genug gute Laune mit, um den dann eben plötzlich missmutigen Konrad so lange auszuhalten, bis sie ihn zum Strahlemann umgekrempelt hat. Und das fällt aber auch ein bisschen auf durch den ganzen Film, dass die Mädels die Jungs eher aushalten müssen als andersrum. Vielleicht ist es aber auch gerade realistisch, aber es ist ja schon auffällig, dass diese Frauen dann oft eben mit so einer guten Laune die Jungs dann so bombardieren, dass die dann sozusagen plötzlich auch wieder gut gelaunt sind und das driftet dann teilweise so ein bisschen ins Funktionale ab, also so klischierte Rollen würde ich es mal nennen. Aber das ist vielleicht gerade auch mit der Grund, weshalb ich diesen Film so spannend fand, denn was der Film hier mitbringt, sind ganz, ganz junge DarstellerInnen. Wir haben hier Carlotta Weide, die spielt die Romy, Jonas Kaufmann als Konrad, Louis Beton Julian und Sophia Münster als Nele und die geben wirklich alles hier aus, teilweise echt platten Sätzen, da sind ziemliche Plattitüdenknaller dabei, das meiste rauszuholen. Es sind aber auch gar keine ganz unbeschriebenen Blätter. Also Carlotta Weide war bei Schloss Einstein dabei, Sophia Münster bei Hanni und Nanni und Louis Beton, der hat 6-mal im Berlin-Tatort mit Merit Becker anscheinend mitgespielt. Vor vielen, vielen Jahren auch schon. Also da hat sich der Patrick Büchting und seine Crew, die haben sich Leute rangeholt, die wirklich Bock hatten und die hier versuchen, auch etwas klischierte Dialoge so rüberzubringen, dass man wirklich jetzt auch so das Gefühl hat, drin zu stecken. Also, dass es doch irgendwie immersiv wird, dass die Emotionen glaubhaft rübergebracht werden können. Das ist so ganz, ganz einfache Schule, finde ich. Und deswegen ist das irgendwie sehr, sehr herzerwärmend gewesen, sich das anzugucken. Die Geschichte selbst ist aber an manchen Stellen auch eigentlich ganz spannend. Also wir gehen hier über Lyon nach Arles, nach Lorette, nach Barcelona, nach Lissabon, andere Orte. Also es ist ein Roadtrip, ganz klassisch. Und man hat sich hier teilweise berühmte Orte ausgesucht, um dort Filmszenen zu drehen. Es gibt dann eine Szene in Arles. Ich gehe gar nicht mal weiter ins Detail, was da passiert. Vielleicht nenne ich auch gar nicht den Ort. Wer Arles kennt, weiß, was es vielleicht sein könnte. Und dort hat man dann eine sehr dramatische Szene gedreht. Also jetzt keine Action-Szene, dass wir hier wie bei Indiana Jones irgendwie oder wie bei der unsichtbare Dritte, dass wir dann dort auf Mount Rushmore irgendwie hochklettern und dort eine Action-Szene erleben, aber überhaupt an diesen Orten dann Handlungselemente unterzubringen, finde ich sehr, sehr ambitioniert und würde da auch ein großes Kompliment an die Macher aussprechen wollen. Aber man muss sich auch gewahr sein, es ist teilweise sind Szenen dabei, da merkt dann Nele, Konrad hat offenbar sein Zelt vergessen, will das nicht so richtig zugeben und dann bauen sie gemeinsam so ein imaginäres Zelt und dann, also sozusagen, sie tun so, als würden sie in einem Zelt liegen und dann sagt sie so Sätze wie, weißt du, was das Schöne an diesem Zelt ist, dass man die Sterne sehen kann. Stellenweise versteht man auch gar nicht, was sie sagen, denn obwohl sich die Handlung ins Ausland verlagert, ist die Tontechnik dann doch typisch deutsch, also das heißt, manchmal sagt er und sie antwortet und das ist dann nur über die Mimik zu deuten, was da gerade besprochen wird, aber das ist ein altbekanntes Problem und nicht unbedingt Alleinstellungsmerkmal von diesem Film. Also das wäre von meiner Seite zum Film Morgen irgendwo am Meer zu sagen, der mir wirklich gut gefallen hat und den ich auch irgendwo spannend fand, denn der eigentliche Grund, weshalb jetzt der Konrad, die Romy nach Lissabon mitnehmen will, der wird ja nicht gleich berichtet und das Mysterium um diese eigentlichen Beweggründe, das war dann doch spannend und die Auflösung nicht ganz vorhersehbar. Ja, also schöner Film, kleine Empfehlung, man muss nur ein bisschen über den ersten Eindruck des Films hinwegkommen. Der startet mit einer Cabrio-Fahrt, er ruft wuh und sie ruft wuh. Also es könnte auch so eine Stock-Videosequenz für gute Gefühle sein und geht dann besser weiter. Ja.
Sehr gut, klingt klasse. Morgen irgendwann mehr, schaue ich mir vielleicht auch noch an. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, was du erzählt hast. Morgen irgendwo am Meer. Danke dir. Ja, das waren sie, unsere Filmstarts in dieser Woche. Es gibt noch drei weitere Filme, die in dieser Woche anlaufen. Da wäre zunächst einmal Der Schatten des Kommandanten. Hier geht es tatsächlich um die Familie, die in The Zone of Interest porträtiert wird. Also eben jene Familie, die halt im Schatten des Lagers Auschwitz lebte und das Erbe quasi ihrer, denn der Sohn des Kommandanten ist eben der, der hier porträtiert wird, der Schatten des Kommandanten, die eine Auseinandersetzung und auch eine Zusammenführung und auch ja ein Stück weit ein Aufeinanderzugehen und Versöhnen, wenn es denn irgendwie möglich ist, zeigt dieser Film, der ab dieser Woche in den Passagekinos und im Regina zu sehen ist, Der Schatten des Kommandanten. Außerdem in dieser Woche im Kino Fossil, ein Film, der einen Tagebauarbeiter dabei begleitet, der sich dagegen wehrt, gegen den Kohleausstieg. Er will keine Veränderung, denn die Arbeit im Tagebau ist für Michael mehr als nur ein Beruf und er versucht, seine KollegInnen vom Protest gegen den schnellen Wandel zu überzeugen. Fossil, ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm, ist in dieser Woche zu sehen in den Passage-Kinos. Da könnt ihr ihn schauen, Henning Beckhoff als Fossil. Und schließlich hätten wir noch die wohl ziemlich abgedrehte und schräge Komödie Problemista mit unter anderem Tilda Swinton, aber vor allen Dingen mit Julio Torres in der Hauptrolle, der hier auch die Regie übernommen hat. The RZA spielt mit, sehe ich gerade hier noch. Der Film läuft ebenfalls ab dieser Woche in den Passage-Kinos und da wollen wir nächste Woche drüber sprechen. Da hoffen wir, dass wir dann also noch eine Besprechung nachliefern können. Ihr könnt schon mal reinschauen. Passage-Kinos und auch im Puschkino in Halle läuft Problemista.
Black Dynamite. Oh, came to see me.
Bitch, nah, I gotta go rap a taste of my man home. But afterwards, since I'm here, maybe I'll throw you one right quick.
Oh, out of sight. I get off in 15 minutes.
You right about that, shit. You right about that.
Film als Sofa-Ecke.
Jo, wir haben noch Zeit, um über einige Filme in der Filmriss-Sofa-Ecke zu sprechen. Und da hätten wir einen Film von einem Regisseur, der ja vor, wie viel ist, 2 Jahre her, 3 Jahre her, Berlinale?
Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen du meinst, aber Radio ich nehme Jude, an, den
Radio Jude war doch
Banging or Looney Porn, der hat ja, glaube ich, was
gewonnen. Genau, ja. Genau, der war doch da groß und hat er nicht sogar den Goldenen Bären gewonnen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich gucke nochmal nach, während ihr darüber redet, was er jetzt uns bietet, quasi Radio Jude. Ein Film, der keine Kompromisse, ein Filmemacher, der keine Kompromisse macht, glaube ich.
Absolut, ja. Ja, willst du mal loslegen?
Ich kann hier anfangen. Ich habe davor noch keinen Film von diesen Menschen geguckt. Mhm. Du schon, wenn ich das richtig mitgekriegt habe?
Ja, auch nur einen. Ja.
Den Bad Luck Banging or Looney Porn? Okay. Genau, wir sind bei Do Not Expect Too Much from the End of the World. Ich versuche mich gar nicht erst im Originaltitel, das lasse ich einfach ganz arg weg, weil Rumänisch kann ich nicht.
Aber erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, ist der deutsche Titel.
Genau. Da geht's um Angela, beziehungsweise Angela ist es. Mhm. Wir folgen Angela, die irgendwie für eine große Firma Videos aufnehmen soll, wo Leute mehr oder weniger zugeben, dass sie selber schuld sind an irgendwelchen Arbeitsunfällen und um dann irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass Leute sich doch bitte an Arbeitsschutz halten sollen, weil Arbeitsschutz geht alle an, außer den Sensenmann oder so ähnlich war der Spruch. und dabei die ist nebenbei auch noch irgendwie Influencerin, die macht hat so eine Persona, wo sie sich immer mit der Selfie-Kamera filmt und sich schön Filter drauflegt, dass sie eine Glatze hat. Bobica, die an Andrew Tate angelegt ist und auch immer davon spricht, dass sie halt eben mit Andrew Tate rumhängt und komplette Sprech da annimmt und gleichzeitig springt die Kamera, springt der Film dann immer noch irgendwie anscheinend in die 70er und wir sehen am Anfang so eine Taxifahrerin in den 70ern, die damit verfolgt wird, wo man, also ich saß da und dachte am Anfang so, was zur Hölle soll das alles hier? Wir haben Schwarz-Weiß, wir haben Farbe beim Handy, bei der Handykamera und wir haben Farbe in den 70ern, aber die sind halt auch die 70er. Heiner hat mich gerade aufgeklärt, dass das in den 70ern tatsächlich auch ein echter Film ist aus der Sowjetunion, den sie damit reingeschnitten haben. Yep. Das wusste ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, haben sie das nachgedreht? Dann verdammt krass, weil es das echt gut einfällt oder es halt echt ist. Genau.
Angela Goes On heißt dieser Film aus den 70ern.
Und passend zu unserer Hauptfigur.
Taxifahrerin, die ähnlich wie unsere Hauptcharakterin in Do Not Expect Too Much from the End of the World, der Angela, lange Tage im Auto verbringen muss.
Genau, und wir folgen ihr und erleben eben, was sie so erlebt. Und das ist alles zum Teil sehr absurd. Ich habe mich sehr oft gefragt, was das soll. Bis zum Ende, sage ich mal, ich glaube die letzten 20 Minuten oder halbe Stunde fast.
Ich glaube fast sogar 40 Minuten.
Oder noch länger, die halt eine sehr, sehr große Pointe sind, wo ich dann auch wieder, also ich musste davor auch zum Teil lachen, aber halt auch immer nicht unbedingt, weil alles so, haha, es ist so glücklich und lustig, sondern dir bleibt auch sehr viel Lachen im Hals stecken. Und gerade am Ende ist es schon eine sehr bitterböse Pointe, die wir da mitkriegen.
Absolut.
Weil wir sind ja auch wieder bei 164 Minuten, die man hier durchhalten muss oder möchte, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Bin ja sehr blind reingegangen. Was jetzt, ich weiß nicht, wie gut das tat, aber es war trotzdem, also ich habe es jetzt nicht unbedingt bereut. Ich habe auf jeden Fall noch einiges drüber nachgedacht und habe mir vielleicht auch ein paar Fragen gestellt, wenn ich dann lese, dass Leute sagen, dass Radu Jud der beste lebende Filmemacher ist oder sowas. Das sind nämlich große Lorbeeren.
Der Film hat, also kommt mal hier mit einer 94 Metascore daher.
Nicht schlecht.
Radu Jud, wie gesagt, hat hier mit dem 2021 schon eben den Goldenen Bär gewonnen, halt eben für Bad Luck Banging on Looney Porn
auf der Berlinale. 2017 oder 18 oder 19, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen.
Er liebt seine langen Titel.
Ja, genau, und ewig lange Titel. Ne? Ja, über Ion Intonescu, den rumänischen General, der hier mit den Nazis kollaboriert hat, beziehungsweise ein Theaterstück, was über das gemacht wird. Und das war wieder so, ja, Theaterstück im Film. Und
den Titel habe ich damals auch gelesen oder sowas, aber den Film nie gesehen. Aber den Titel, den habe ich auch gedacht, den kenne ich.
Der ist gut, der Film, ja, also sehr interessant. Man lernt natürlich viel über die Geschichte und aber auch über Theater machen an sich und wie man Geschichte aufarbeitet. Und
Nee, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, da sind wir bei Erwart nicht zu viel vom Ende der Welt auch wieder, weil hier geht es auch viel um Geschichte und teilweise Aufarbeitung, beziehungsweise eben auch, wie es der Gesellschaft in ehemaligen Sowjetstaaten heute potenziell geht.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel davon spezifisch rumänisch ist oder wie viel sich davon nun anwenden lässt auf andere Staaten, aber es geht sehr viel um diese Vergangenheit und um diese Gegenwart, mit der zwischen den Fronten leben und auch von der westlichen Seite nicht gerade gut behandelt werden. Die Art der Arbeit, die sie dort macht, ist als sehr extrem gezeigt, dass sie quasi jeden Moment kurz davor ist, vom Lenker einzupennen. Sie ist einfach den ganzen Tag nur am Autofahren für diese Produktionsfirma als Produktionsassistentin und muss ja diese Leute interviewen, denen es extrem schlecht geht. Und dann will diese Produktionsfirma die halt nochmal ausnutzen in einer neuen Instanz quasi. Und gleichzeitig schwebt über dem Ganzen dann auch so ein bisschen diese sowjetische Vergangenheit und auch inwiefern Leute sich darüber noch beschweren. Also es hat viele Ideen und in meinen Augen kommt da auch viel bei zusammen. Also es kommen tolle Ideen zusammen, die illustrieren, was er sagen möchte. Aber wie du auch schon gesagt hast, es macht wahrscheinlich Sinn, vorher zu wissen, dass es sich hier um eine Satire handelt, weil die erste Stunde ist sehr langsam. Also wir werden erstmal in ihren Alltag reingeführt und müssen viele Minuten, viele, ja, 10 Minuten auch, gucken, wie sie in ihrem Auto sitzt. Wir haben einen Shot auf ihr Gesicht, wie sie einfach nur die nächste Musik anmacht und hupt und diesen Bukarester Verkehrschaos irgendwie den ganzen Tag entgegensteht. Das ist dann am Ende aber belohnt worden, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das sagst.
Ja, also ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, dass ich am Ende dann irgendwie belohnt werde. Wie, am Anfang habe ich mich schon auch gefragt, so was gucke ich hier gerade? Und warum gucke ich mir gerade an, wie die Frau erstmal irgendwie, wie erste Frau in der Jetztzeit irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten im Auto sitzt und einfach die Kamera wirklich auch nur stur drauf bleibt, da keine Bewegung drin ist, nichts. Sie auch teilweise 5 Minuten wird einfach nicht gesprochen oder sowas. Es ist einfach nur Stille, Stillleben, Verkehr, hast Verkehrsgeräusche. Schnitt auf Farbe aus Schwarz-Weiß, 70er Jahre, eine Taxifahrerin, die halt einfach Taxi fährt und einfach nur ihren Job macht und du siehst das einfach so, ohne dass du irgendwie einen richtigen Zusammenhang hast, du weißt nicht so, was soll das, wie hängt das zusammen, es gibt da keinen, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir der Film irgendwie mich, also ich meine, ist ja auch vielleicht auch was Gutes, wenn er dich dann nicht an die Hand nimmt und dir nicht sagt, so, guck mal, das, so, gleichzeitig ist es dann halt wieder, wenn man wie ich blind reingeht, dann vielleicht nicht ganz so hilfreich.
Ja, nochmal zu diesen Taxifahrerinnen aus der 70ern. Da bricht ja quasi auch so ein bisschen die Realität des Films auseinander und Realität und Fiktion auseinander, wenn diese, ja, Sie sehen diese Ausschnitte aus diesem 70er-Jahre UdSSR-Film von dieser Taxifahrerin Angela und dann trifft aber unsere Angela eine der der Leute, die sie interviewen muss und die Mutter davon ist diese Schauspielerin oder sie wird zumindest als diese im Film verkauft. Ob sie es nun wirklich ist, habe ich jetzt nicht rausfinden können, aber ich gehe stark davon aus, weil es auch kein berühmter Film ist.
So. Ich glaube auch, also ich hatte, also das habe ich dann auch direkt geschnallt, war so, ja okay, das soll sie sein und das fand ich irgendwie auch sehr spannend, dass dann wieder dass das irgendwie zusammenläuft. Aber dann, wie bei so einer Sanduhr, so, du hast in der Mitte vom Film, läuft es irgendwie zusammen und dann läuft es auch wieder auseinander, weil das halt dann auf einmal gar nicht weiter aufgenommen wird, sondern es war halt da und dann ist es wieder weg.
Es war halt diese zentrale Anekdote, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, was ich dann auch, finde ich, eine der Höhepunkte, was Comedy anging, des Films. So dieser alkoholische Mann, den sie halt doch irgendwie liebt.
Er ist lustig, er läuft so viel.
Ja, aber er ist nicht gewalttätig, also ist das zumindest. Das ist, etwas.
Und da haben wir noch Nina Hoss damit drin, ne? Irgendwie.
Ja, die spielt eine fantastische österreichische Marketing-Chefin oder so irgendwas soll sie, glaube ich, sein, die eben zuständig ist, die das ganze Projekt beauftragt hat mit diesem Imagefilm über Leute, die sagen, haha, seid besser als ich, Arbeitsschutz und so. Und die ist einfach nur hassenswert und ekelhaft. Ja. Weil die halt wirklich dieses komplette westliche, so, sie ist denn diese krasse westliche Frau, die daherkommt und den Leuten dann sagt so, aha, und na, was ihr hier macht und bla. Und die ist so von oben herab und so scheiße einfach.
Zitiert Konfuzius und sagt, ihr müsst alle mehr Zen sein. Dann
und du denkst dir halt so einfach nur so, haben. Den Leuten geht's einfach nur scheiße. Ja. Und es wäre vollkommen okay, wenn jeder dir einfach ins Gesicht schlägt gerade.
Schon, ja.
Also ein fordernder Film, so wie ich das raushöre, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagtest, einer, bei dem man auf jeden Fall belohnt wird am Ende.
Würde ich sagen.
Man, klar, kann man natürlich immer Diskussionen darüber führen, ob man das nicht, ob man das wirklich braucht oder ob man dann nicht doch mal schneiden sollte und seinen Film auf unter 160 Minuten zu kriegen.
Es ist aber auch sein längster Film, muss man dazu sagen. Also es ist, in meinen Augen hat er sich für dieses spezielle Projekt diese lange Laufzeit auch ein bisschen ausgesucht, um den Leuten auch was Forderndes an die Hand zu geben.
Mhm. Leider Gottes bei uns ja jetzt nicht im Kino. Ihr habt ihn zu Hause gesehen, er läuft bei Mubi.
Korrekt.
Ja. Das funktioniert aber dann, ich meine, ne, man ist natürlich im Kino ausgesetzter dem Ganzen und muss sich dann da ja auch durchgucken.
Ja.
Aber zumindest bei dir war es so,
einer,
dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und beigeblieben bist.
Man wird halt auch mit dieser Pointe am Ende belohnt. Ohne zu viel zu verraten, ist der letzte Teil des Films dann nochmal stilistisch auch ein bisschen anders und in meinen Augen auch noch ein bisschen lustiger und ein bisschen leichter.
Ich glaube, da konnte ich auch mit am meisten lachen und gleichzeitig, wenn man sitzt man am Ende trotzdem da und denkt sich so, oh Gott, die armen Leute einfach.
Ja, es ist, also, ist kein Happy End. Das ist, so viel kann man sagen.
Nee, das kann man ist aber auch allgemein einfach kein glücklicher Film, sag ich. Also, nein. Gute Laune kriegt man da nicht.
Nee, das kann man auch, glaube ich, nicht erwarten. Bei Radio Jude, der ist definitiv da immer sehr speziell. Der Film lief in Cannes, in Locarno, und hat dort seine Premiere gefeiert und hat da dort auch den großen Preis der Jury erhalten im vergangenen Jahr. Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, aber erwartet durchaus etwas von diesem Film, der jetzt zu sehen ist bei Mubi. Vielen Dank euch. So, und and now for something completely different, wie es Monty Python so schön sagen würden. Wir kommen zu einem Dokumentarfilm, der wahrscheinlich so ein bisschen die Antithese ist von den 160 Minuten, die wir jetzt gerade gehört haben. Wir kommen zu einem Dokumentarfilm über ja, Jim Henson und von Ron Howard, der jetzt zu sehen ist bei Disney Plus. Und dazu begrüßen wir den Matthias in der Leitung. Hallo Matthias.
Mahlzeit.
Hi, grüß dich. Erklärte Jim Henson und Muppets-Fans, ne, sind wir doch alle hier, oder? Mehr oder weniger.
Ja.
Ja, ja, ja. 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 Auf jeden Fall.
Wer Muppets also, nicht mag, kann kein guter Mensch sein.
Absolut. Großes geleistet auf jeden Fall mit den Muppets, mit allem, was dazu kommt. Also ich liebe ja auch der Dunkle Kristall beispielsweise, ich liebe Labyrinth. Und auch die Fraggles haben ganz festen Platz in meinem Herzen. Und deswegen wird es höchste Zeit, der Person Jim Henson, die ja leider schon verstorben ist, ein Denkmal zu setzen. Und das macht Ron Howard, glaube ich, auch mit seinem Dokumentarfilm, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass da nicht früher was gekommen ist. Es ist jetzt im Mai, ist es tatsächlich 34 Jahre her, dass Jim Henson schon gestorben ist. Also schon her, weil sein Fußabdruck ist halt immer noch spürbar, was interessant ist. Also die Muppets sind nach wie vor in den 90ern waren sie groß, waren eins meiner ersten großen Kinoerlebnisse mit der Schatzinsel. Die Muppets Weihnachtsgeschichte ist nach wie vor mein jährliches Repertoire zur Weihnachtszeit. Und dann gab es ja vor ein paar Jahren den sehr erfolgreichen Reboot und die nicht ganz erfolgreiche Disney-Serie, die dann wieder eingestellt wurde. Aber es gab dann dafür, dass der Name so geläufig war, relativ viel, was ich nicht wusste und was mir der Dokumentarfilm von Ron Howard sehr, sehr eingängig vor Augen geführt hat. Und das fand ich zunächst erstmal sehr schön. Oder wie ging dir das?
Ich habe deutlich weniger Berührungspunkte tatsächlich. Ich glaube, ich habe als Kind vielleicht mal Sesamstraße geguckt, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen Muppets-Film geguckt. Jetzt können mich gleich alle hier direkt. Matthias tötet mich gleich durch die Kamera. Ich kenne natürlich die Figuren, es ist nicht, aber es ist halt, ich habe da irgendwie nie viel Berührungspunkte gehabt. Ich war halt bei Star Wars und Frank Oz und seinen Puppensachen an sich, wo ja auch vermutlich irgendwie Jim Henson dann auch seine Finger mit dem Spiel gehabt. Ich bin durch die Netflix-Serie zu Dark Crystal mehr gekommen, sag ich mal. Und halt durch so Sachen wie Labyrinth oder so. Und man liest es halt immer, wenn irgendwelche Filme waren mit coolen Puppen oder sowas, dann war immer irgendwie Jim Henson präsentiert oder Jim Henson's Creature Workshop oder sowas. Stand schon immer so für, da ist Qualität drin und coole Animatronics oder coole Puppenfiguren eben. So.
Yep.
Deswegen war für mich auch der ganze Part mit den Muppets in dieser Doku auch noch interessant, weil ich halt da eben gar keine Ahnung hatte. Ich wusste auch, ich habe auch nicht mehr auf dem Schirm, dass die Sesamstraße in den 60ern schon angefangen hat. Oder konzipiert, also dass das irgendwie so Ende der 60er begonnen hat, das ist schon sehr absurd. Und ansonsten hatte ich auch einfach noch sehr viel Neues gelernt, so allein von dem, wie früh das alles begonnen hat. Ich weiß nicht, Lisa ist jetzt weg, aber ich musste zwischendurch sehr viel an Hamilton denken, ans Musical. Da gibt es diesen schönen Song, wenn er immer singt, How do you write like you're running out of time? Weil das hatte ich sehr viel im Kopf bei dieser Doku, weil ja immer wieder die Leute auch betont haben, dass Jim Henson auch gearbeitet hätte, als würde ihm einfach die Zeit ausgehen und er einfach wahrscheinlich auch, wenn er jetzt noch leben würde, mit 80 wahrscheinlich immer noch Output machen würde ohne Ende, weil er anscheinend der kreativste Mensch das Gefühl, der je gelebt hat.
Ja. Wobei das auch so eine traurige Ironie an der ganzen Sache ist, dass die Frage ja irgendwie auch in den Raum gestellt wurde, ob er so wenig Zeit hatte. Am Ende ist er im Alter von 53 Jahren gestorben, ja, weil er sich eben so quasi kaputt gerackert hat und keine Auszeiten genommen hat.
Wurde ja auch, also, genau, wird ja auch mehrfach erwähnt, dass er teilweise auch davor schon mit Krankheiten am Set war oder sowas und einfach keine Lust hatte und immer dachte, ich kann nicht zum Arzt gehen, ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen. Und ich hatte am Ende der Doku auch das Gefühl, dass das so ein bisschen was war, was ihn vielleicht auch mit dahin gerafft hat, dass er einfach zu sehr das ignoriert hat.
Ja, da wird erwähnt, dass es halt eine verschleppte Lungenentzündung war, die einfach nicht behandelt wurde, etc. Und da sind wir auch schon irgendwie beim Thema, dass der Film halt deutlich über die Muppets auch ein Stück weit hinausgeht. Auch gar nicht so sehr, also die Anfänge der Karriere werden dann schon beleuchtet, aber danach verliert sich so ein bisschen eben, oh ja, und dann, also die 80er sind sehr grob umrissen, Star Wars, wie gesagt, gar nicht erwähnt. Natürlich hatte er da bei Yoda seine Finger im Spiel und hat Frank Oz halt George Lucas empfohlen. Aber was mich halt fasziniert hat, war der Blick in die Anfänge, dass er so eigentlich eher mehr Anfänge mit David Lynch teilt als mit anderen Kreativen, mit experimentellen Kurzfilmen, mit einer Spiritualität, die damit einhergeht, und dass er eigentlich recht widerwillig eigentlich beim Kinderprogramm gelandet ist und dann da aber ein Zuhause gefunden hat und das dann halt auch mit dem dunklen Kristall so ein bisschen sich noch davon emanzipieren wollte, mehr die in der Erwachsenenrichtung gehen wollte wieder. Und dann ein relativ breites kreatives Oeuvre dann am Ende auch hatte, und das fand ich faszinierend, da die Beginne zu sehen. Auch wenn ich noch ein bisschen tiefer hätte gehen wollen, was denn die Muppets, warum ist seine Lieblingsfigur ein Frosch geworden? Welche Charaktereigenschaften teilt er mit dieser Figur? Was mit den anderen Figuren? Was ist Gonzo? Warum ist Gonzo?
Aber also gerade was den Frosch angeht, hatte ich das Gefühl, ich hatte das Gefühl, das wird so indirekt angerissen, wenn er sagt, dass der Frosch aus dem Mantel seiner Mutter entstanden ist, dass das vielleicht einfach so, die hat halt einen grünen Mantel gehabt, dann hat er halt einen Frosch draus gemacht, weil das Tier ist, was am ehesten gepasst hat. Das war so meine Interpretation vielleicht auch ein bisschen davon. Ich fand es auch sehr spannend, dass diese ganze Puppengeschichte auch gar nicht zwingend sein, der hatte auch nie zwingend vor, nur Puppen zu machen oder sowas, sondern das ist ja auch so ein aus der Not geboren, okay, dann mache ich halt jetzt was mit Puppen, und dann haben ihn alle für Puppen gekannt, dann hat er mehr mit Puppen gemacht, und er eigentlich hat tatsächlich mehr Bock, er wollte halt ins Fernsehen, so, er wollte halt irgendwas Kreatives im Fernsehen schaffen, und dann war halt sein Sprungbrett eben, waren halt eben Puppen, was mich noch sehr viel mehr interessiert hätte, was ich auch spannend fand, und ich glaube, vielleicht, hoffentlich gibt es einfach irgendwann noch mehr Dokus zu Jim Henson, diese ganzen Broadway-Shows, die er geplant hatte, wo man ja kurz so Ausschnitte sieht, mit irgendwie so übertrieben riesigen Handpuppen mit Stäben und keine Ahnung was, die auch absurd aussahen und extrem aufwendig, wo ich mir auch gedacht habe, warum wurde das nie gemacht? Das sieht einfach saugeil aus.
Ja.
Ich fand es wirklich total spannend. Ich habe ja auch mal so ein bisschen reingeguckt zumindest. Ich will sie auf jeden Fall auch noch sehen, aber ich fand es halt echt spannend, wo das Fernsehen auch mal war. Wenn man am Anfang halt eben diese Experimentierreihe halt sieht, ne? The Room, den er da gemacht hat. Also es gab halt so eine Phase im Fernsehen, wo halt in Amerika noch viel mehr experimentiert wurde, wo noch gar nicht klar war, wie die Formate so aussehen werden.
Ja, wenn er da auch irgendwie das erste Mal an sein Geld bekommt und dann einfach das Fernsehen ihn ja auch einfach machen lässt. Er hat ja diese Nummernreihe, 1 bis 12 oder sowas, so experimentelle Kurzfilme gemacht, die, wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Fernsehen ausgestrahlt wurden, die auch mit Puppen waren oder sowas. Ich glaube, das würde heute niemals mehr irgendwie passieren, dass jemand sowas machen darf. Einfach so. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist die ganze Werbung mit den Muppets. So, also du hast ja ständig auch in dieser Doku, zeigen dir ja sau viele Clips einfach, die einfach Werbung waren. So, das fand ich super lustig, weil ich mir denke, so, könnt ihr heute nicht wieder so Werbung machen? Die ist sau lustig.
Ja. Es ist interessant, wie er dann das Notwendige mit zum Praktischen und zum Herzensding gemacht hat. Also die Werbeclips, meinten sie ja, waren eigentlich eine Geldeinnahmequelle, aber die haben dann natürlich aber auch ins Kreative Große und Ganze mit reingespielt. Ich fand es faszinierend, dass in den USA kein Mensch die Muppet Show machen wollte, obwohl die Sesamstraße so erfolgreich war, weil es halt so dieses Prinzip war, Puppen sind für Kinder, wie kann das ins Abendprogramm, und dann mussten sie halt den Weg über England gehen, wo das produziert wurde, und dann sind sie in die Welt gestartet quasi. Das ist also auch wieder diese inspirierenden Aspekte von diesen Künstlerdokumentationen, dass man halt immer auch sich treu bleiben sollte und nie den Mut verliert, auch wenn es Rückschläge gibt, und das kommt halt der Figur und der Person Jim Henson wahrscheinlich sehr nahe, dass der Film das so groß macht. Und ich fand es sehr angenehm, dass auch die Familie zumindest erwähnt wird. Also das Verhältnis zu den Kindern wurde grob angerissen nur, aber zur Frau Jane Henson fand ich schon sehr, sehr stark, dass die da auch wirklich einen Punkt draus gemacht haben, dass die Karriere halt Opfer gebracht hat im Familienleben.
Ja, und trotzdem hast du ja irgendwie am Anfang gefühlt die ersten 5 Personen, die du eingeblendet hast, die als Talking Heads da sind, heißen alle Henson. Weil ja erstmal alle seine Kinder da zu Wort kommen dürfen auch, mehr oder weniger. Und vor allen Dingen auch irgendwie alle mit ihm, also sehr viele davon irgendwie mit in der Firma involviert waren. Weil der ja, das wird ja dann, da geht es ja dann auch darum, wie er seine Kinder gefördert hat, dass die alle genau das machen konnten, dass sie ja irgendwie auch da gelandet sind. So, das fand ich irgendwie auch relativ spannend, dass man, also zumindest, wenn man dem jetzt glauben kann und auch wie seine Kinder das erzählt haben, dass es halt eben immer so war, er hat sie nicht gezwungen dazu, in dieses ganze Showbiz reinzugehen, aber er hat halt irgendwie so gefördert, und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass alle da gelandet sind. Oder sehr, ich glaube 4 von 5 sind da gelandet.
Ja, und was man vielleicht aber auch, und das finde ich halt spannend und hätte noch ein bisschen mehr Raum haben können, vielleicht dann, wie du sagst, der nächsten Doku oder Doku-Reihe auf Netflix oder Disney, dass Brian, es wird so ein bisschen suggeriert, dass er halt in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, weil er dann halt seinem Vater auch nahe sein konnte, weil er halt nie zu Hause war. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten psychologischen Aspekt. Ja, Vater-Issues halt. Aber wie gesagt, für die knapp unter 2 Stunden, die der Film hat, packt er schon eine Menge rein und auch auf eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Art und Weise. Und da kommt halt, ja, Ron Howard, Filmemacher, wieder zum Vorschein.
Der Handwerker.
Ja, es funktioniert.
Aber das halt kann er auch, ja. Ich war auch, die 108 Minuten gingen schnell rum. Ich hatte auch das Gefühl, es waren zum Glück nicht nur irgendwie Talking Heads und Leute, die in der Box sitzen und erzählen, sondern man hat doch auch, finde ich, viel von damaligen Setaufnahmen und Sonstiges gesehen. Die ganzen Sachen, die eingeblendet, also die man auch immer wieder sieht, die ganzen Clips und so, wie sich's entwickelt hat und so, das war schon alles sehr, sehr schön aufbereitet und guckt sich halt echt sehr gut weg.
Mhm. Ja, das würde mich auch am meisten reizen, wirklich so dieses Archivmaterial zu sehen, was halt sonst irgendwie verschollen ist. Man kann tatsächlich The Room, ne, also dieses Experiment, was er damals gemacht hat mit diesem Mann im Raum, das kann man sich auch noch angucken. Das gibt's bei YouTube tatsächlich. Also da muss man mal YouTube lohnen, da taucht sowas dann nochmal auf. Das kann man sich dann auf jeden Fall noch mit reinziehen, wenn man die Doku gesehen hat. Aber es scheint sich auf jeden Fall hier schon mal um einen lohnenden Tipp zu handeln. Jim Henson, Idea Man, ist jetzt bei Disney Plus und ja, alle Disney, alle Muppets-Filme nachholen auf jeden Fall. Also das Spektakuläre, was ich das Coole finde, was ich wirklich sagen muss, was ich finde, die kann man alle gucken und die sind sich alle relativ treu geblieben, wirklich über die Jahre hinweg, oder Matthias?
Ja, der Staffelstab wurde auch erfolgreich weitergegeben. Da gibt es natürlich auch welche, die ein bisschen besser sind oder ja, die weniger gelungen sind. Aber an sich, was da Brian Henson, also der Sohn, Anfang der 90er weitergeführt hat, ist wirklich. Meine Lieblingsfilme sind aus den 90er Jahren, aber halt basierend auf den Figuren, die der Vater erschaffen hat. Von daher, besser geht Familienunternehmen wahrscheinlich nicht.
Ja, absolut.
Tradition.
Kann man so sagen, also auch qualitativ wirklich die Fahne hochgehalten und den Staffelstab weitergegeben und ja, das sensationelle Comeback halt, 2011 war es, glaube ich, oder so, ne? Mit dem Muppets-Film. Das war schon wirklich grandios gut. Also, schaut die Muppets, schaut euch den Dokumentarfilm an, der jetzt bei Disney Plus zu sehen ist. Idea Man, Jim Henson. Und wir hören natürlich noch ein bisschen Kermit. Und It's Not Easy Being Green. Ein Klassiker. Vielen Dank, lieber Matthias. Bis bald.
Sehr gerne. Ciao.
It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it might be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky.
Was machen wir jetzt? Komm mit, wir sehen uns das Ende des Films an.
Ja, ich hoffe ja nur eins, dass der ein Happy End hat. Ich brauche einfach ein Happy End.
Ja, das Happy End gibt's natürlich wie immer mit dem
Filmriss Filmquiz.
Und da gab es in der letzten Woche Indiana Jones Teil 5, das Rad des Schicksals zu erraten mit Mads Mikkelsen. Und in dieser Woche gibt es ein neues und das geht so.
Und später, als ich dann bei Mentor 266 angelangt war, da habe ich mich ernsthaft gefragt, was soll der ganze Quatsch? Ist dieses Leben es wirklich wert, dass man dafür stirbt? Weißt du, was ich meine?
Ich wusste gar nicht, wie krass gebildet du bist, Joe. Ich dachte, du hast einfach nur Musik studiert.
Und noch was. Es heißt doch, jeder sei für irgendwas geboren. Aber woher weiß man denn für was? Ich meine, was ist, wenn man sich für das Falsche entscheidet oder für das einer anderen Person? Dann ist man doch aufgeschmissen.
Echt krass philosophisch.
So einen will ich auch.
Aufgeschmissen würde ich jetzt nicht sagen, aber Haare schneiden war nicht gerade mein Plan.
Hey, aber du bist doch der geborene Friseur, oder nicht?
Ich wollte früher Tierarzt werden.
Und
Warum bist du es nicht geworden?
Ich wollte Tiermedizin studieren nach der Navy. Dann wurde meine Tochter krank und die Friseurausbildung ist viel billiger als so ein Studium.
Das ist ja schade. Jetzt bleibst du ewig Friseur und bist unglücklich.
Hey, hey, nicht so vorlaut, Joe. Ich bin mit allem absolut cool. Kann ja nicht jeder ein Alexander Fleming sein und das Penicillin erfinden.
Oder so wie ich. Ich spiele heute Abend mit Dorothea Williams.
Ja, das sollte vielleicht euch noch ein Tipp sein. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche Stickersets, Backtags und Tragetaschen zu Alles steht Kopf, Teil 2. Und wir haben auch noch die Romanvorlage aus dem CBJ Verlag zu dem von Hiro hervorragend besprochenen Morgen irgendwo am Meer. Und das war's von unserer Seite. Wir sind raus für diese Woche. Vielen lieben Dank in der umgekehrten Reihenfolge an Heiner.
Hi, tschüss.
Danke, Flo.
Basilikum.
Danke, Marc.
Ciao.
Und lieben Dank an Hiro.
Tschüss.
Lieben Dank auch an Matthias und an Lisa in der Ferne. Wir sagen tschüss.
Hilf der Polizei. Das ist unser Wahlspruch.
Wahr gesprochen, Robin.